Ah, Leute, so, nachdem der Podcast-Typ da vor 2 Wochen so geschwärmt hat, muss ich auch echt sagen, ich hätte echt Bock, mal wieder eine Runde in die Berge zu verreisen. So. Vielleicht ein bisschen klettern und wandern und ja, vielleicht ein bisschen Mountainbiken oder ja, mein Snowboard könnte ich auch echt mal wieder rausholen. Ja, Bock hätte ich schon, aber ich muss euch sagen, irgendwie kann ich mich überhaupt nicht mit dem Gedanken anfreunden, in meinem Urlaub keine einzige Welle zu surfen oder nicht mal die Chance drauf zu haben. Also jetzt eine richtige, natürliche Welle, so Flusswellen und Wavepools hin und her. Aber so eine richtige, natürliche Welle, irgendwie ist das ein Muss für mich, zumindest die Chance zu haben. Naja, aber da habe ich in Europa wohl keine Chance, oder? Ohne halt, dass ich zwischendurch total lange irgendwo hingurken muss erst. Also, naja. Also wird's wohl wieder Südfrankreich.
Naja. Vielleicht kann ich meinem guten Surfer-Dude ja heute noch mal einen guten Tipp geben, wie er diese verschiedenen Ideen unter einen Hut bringen kann. Heute geht's nämlich hier mal wirklich so richtig ums Inlandsurfen, nämlich auf dem Bodensee. Ich würde jetzt mal behaupten, mehr Inlandsurfen als das geht ja nun kaum noch, ne? Schönen guten Morgen, Freunde. Ich bin Benny Altenhoff, ihr hört Inlandsurfer, euren Surf-Spirit und Alternative-Lifestyle-Podcast. Ich habe mir die Aufgabe gesetzt, mehr positive Wellenenergie in unseren Alltag, in unser Leben mit rüberzunehmen und eine Möglichkeit zu geben, uns mehr mit unserem Hobby zu beschäftigen und vielleicht auch einfach öfters ins Wasser zu gelangen. Ich sitze hier gerade morgens früh mit meinem kleinen Käffchen hier in meinem Arbeitszimmer. Ah, genau. Und lasse gerade so ein bisschen meinen Familienurlaub in den Schweizer Alpenrevue passieren. Jetzt fragt der eine oder andere vielleicht schon, ja, toll, und was zur Hölle hat das jetzt bitte schon wieder mit Wellenreiten zu tun? Da hat er doch vor 2 Wochen schon drüber erzählt und es hatte nichts mit Surfen zu tun. Da gehen ihm wohl langsam schon die Ideen aus, oder wie, oder was? Kann ich nur entgegnen, nee, ganz im Gegenteil. Das Thema Surfen auf dem Bodensee ist tatsächlich eins, mit dem ich mich schon seit ziemlich langem irgendwo beschäftige und das ich schon eine Weile, bevor ich diesen Podcast gestartet hatte, so als spannendes und witziges Thema für meine Show mal irgendwo im Hinterkopf hatte. Genau genommen beschäftige ich mich also auch nicht mit meinem Urlaub in der Schweiz, sondern mit der Rückreise. Da haben wir nämlich irgendwo einen Stopp am Bodensee geplant gehabt. Ursprung meines Interesses an diesem Thema ist die Facebook-Gruppe Wellenreiten Bodensee, die sehr aktiv ist und der sehr viel interessante Dinge gepostet werden, auch immer mal interessante Bilder und Berichte, was so in der letzten Zeit ging am See. Und da der Bodensee ja bei mir so ein bisschen auf der Rückreise liegt und wir dann sowieso vorhatten, noch Freunde zu besuchen, schönen Gruß an Olga und Alex mal an dieser Stelle, hatte ich in der Gruppe vor Abreise gepostet, dass ich eventuell auf der Rückreise mal einen Stopp mache und ob vielleicht jemand Lust hat, falls Wellen sind, mit mir ins Wasser zu gehen. Ich würde meinen Wetsuit mitnehmen auf jeden Fall und eventuell mir dann auch ein bisschen was übers Seesurfen am Bodensee zu erzählen. Ein paar Anekdoten, ein paar Details, ein bisschen was, woran man sich orientieren kann. Von der ursprünglichen Idee, tatsächlich dann auch mal surfen zu gehen, bin ich tatsächlich wieder ziemlich abgekommen. Wir waren in der Schweiz halt in den wunderschönen Bergen, hatten da großartige Tage und die ganze Zeit bei allerbestem Wetter. Also die Sonne hat geschienen, es war kaum Wind, es war ziemlich warm. Es deutete nichts darauf hin, dass es irgendwie so in Richtung Unwetter gehen würde. Und ja, in der Gruppe schrieb dann auch irgendjemand nochmal so irgendwo, pass mal auf, da könnte vielleicht was gehen, schreib das mal noch nicht ab. Ich habe es allerdings nicht wirklich für voll genommen, worüber ich mich später geärgert habe, denn ich habe kein Zeitfenster einkalkuliert, in dem ich wirklich hätte ins Wasser gehen können und mir noch hätte ein Brett organisieren können. Wie gesagt, mein Wetsuit hatte ich dabei, meine Frau hat schon die Augen verdreht und mich halbwegs ausgelacht, als sie davon mitbekommen hatte. Board hätte ich eigentlich gedacht, ich frage dann mal in der Gruppe einmal nach, ob mir jemand ein Brett ausleihen kann für eine kurze Session. Aber wie gesagt, ich hatte kein Zeitfenster für einkalkuliert. Dann haben wir irgendwie schön auf dem Rückweg trotzdem am Bodensee übernachtet, in der Jugendherberge da in Lindau, sind abends noch in das Örtchen gegangen, essen gegangen und sind da ein bisschen geschlendert. Ist ja wirklich ein sehr hübscher, gemütlicher Touristenort. Und auf dem Rückweg fing schon so ein bisschen der Wind an. Wir sind über die Brücke von der Insel Lindau zurück zum Festland, sag ich mal. Und auf einmal hat das schon richtig geblasen. Nachts dann im Bett gelegen, ein paar Mal aufgewacht, da fegte so ein richtiger Sturm durchs Land. Hat ja auch einige Schäden hinterlassen. Da war ja die Deutsche Bahn auch wieder völlig überfordert anscheinend in der Folge gleich, wie üblich. Und ja, ich habe schon nachts angefangen, mich zu ärgern. Ja, toll. Jetzt ein Zeitfenster, um ins Wasser zu gehen, würde ich vielleicht noch finden. Aber wie soll ich mir jetzt noch ein Board organisieren? Das klappt jetzt garantiert nicht mehr. Aber jetzt die Nacht brauche ich hier auch keinem schreiben oder sowas. Naja, vor der Heimreise sind wir auf jeden Fall kurz an den einen bekannten Spot am Bodensee, der mittlerweile publik geworden ist, rede ich später noch drüber, gefahren. Und ich habe mir das Ganze wenigstens kurz mal angeguckt. Und was soll ich sagen? Da kamen tatsächlich ziemlich brauchbare Wellen rein. Es war ein Surfer im Wasser, der auf jeden Fall Wellen bekommen hat und da geübt hat ein bisschen. Die waren vielleicht gut kniehoch, die Wellen. Und ich habe dann auch später in der Gruppe gelesen, dass es noch wesentlich besser wurde. Vor allen Dingen auch ein richtig schönes Wetter, weil bei Sonnenschein war und da einige Leute echt gute Sessions gesurft sind. Und ja, ich habe mich natürlich richtig geärgert, dass ich da irgendwie nicht mal das ein bisschen auf dem Schirm hatte, dass sich so Wetterbedingungen auch mal ziemlich schlagartig und schnell ändern können. Auf meine Anfrage, ob jemand mir ein bisschen was übers Seesurfen erzählen möchte, kam ja leider sehr wenig Resonanz. Es wollte niemand direkt mit mir darüber sprechen. Ist vielleicht auch ein bisschen so der Gedanke, wir wollen das gar nicht zu viel publik haben. Ich habe dennoch mit einer Rückmeldung von dem lieben Ben bekommen und der hat sich bereit erklärt, mir auf jeden Fall einige Infos zu geben und ein paar Geschichten zu erzählen. Er hat selber gesagt, ich bin jetzt hier nicht der dicke Local und der auch nicht unbedingt der Pionier des Seesurfens, sodass ich mich jetzt hier nicht in den Vordergrund stellen möchte als derjenige, der hier für Wellenreiten am Bodensee spricht. Aber ich bin schon sehr oft dabei und seit langem schon und gebe dir gerne ein paar Infos dafür. Erstmal an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Ben. War auch ein wirklich sehr nettes Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht, einfach über das Thema mal so zu quatschen. Und ich habe viele Infos bekommen, von denen ich euch jetzt ein bisschen was berichten möchte. Vielleicht erst ganz kurz trotzdem zu Ben. Ich habe ihn kurz ein bisschen über seinen Hintergrund auch ausgefragt. Er hat 1998 mal mit Surfen angefangen, damals in Frankreich klassisch, aber auch nicht klassisch, weil tatsächlich sogar am Mittelmeer das erste Mal irgendwo im Wasser gewesen mit einem Wellenreiter. Und anschließend, aber da hat er dann schon ein bisschen Feuer gefangen und ist anschließend direkt dann in die klassische Destination nach Senjosa in Südfrankreich weitergegangen. Er hat auch nie einen Kurs besucht, sondern hat sich das alles so komplett Learning by Doing selber beigebracht mit Kumpels und ist in den Folgejahren dann einfach viel unterwegs gewesen, so mit dem Campingbus und in Spanien, in Portugal, in Frankreich, wie man es so kennt, die klassische Werdegang eines europäischen Surfers oder einer europäischen Surferin. Er hat tatsächlich auch schon nach seinen ersten Erfahrungen 99 das erste Mal angefangen, sich für das Thema Bodensee zu interessieren, weil er auf jeden Fall mal irgendwas gehört hatte, dass theoretisch was gehen könnte da. Er ist mit Kumpels mal zu einem klassischen Windsurf-Spot gefahren und ja, wie man es natürlich erwartet, an diesem Spot ging natürlich dann auch bei größerem Wind da gar nichts und er hat es erstmal wieder eingestellt. Damals hat er noch im Allgäu gewohnt und hatte ein bisschen Anreise. Später ist er nach Konstanz direkt am Bodensee gezogen und da nahm das ganze Thema dann auch ein bisschen Fahrt auf. Er hat da nämlich dann mit dem lokalen Skate-Shop irgendwo schnell Kontakte aufgenommen und hat so erste Legenden von Leuten aufgeschnappt, die tatsächlich wohl Wellen geritten sind am Bodensee. Damals wirklich noch Legenden, es waren wohl sehr wenige, die das mal probiert haben und gab da auch keine Aufzeichnung von wahrscheinlich und nichts. Von daher sehr spannend auf jeden Fall gewesen. Er hat dann angefangen mit Kumpels bei entsprechenden Winden einfach regelmäßige Search Trips zu unternehmen am See und hat sich so den See und seine ganzen Buchten einfach selber so ein bisschen erschlossen. Gerade wenn mal so wirklich große Orkanstürme durchgekesselt sind, da dann sind sie regelmäßig los und haben auch oft durchaus ganz gute Wellen gefunden, die sie dann surfen konnten. Jetzt vor einigen Jahren setzte mal so ein bisschen so ein kleiner Hype auch am Bodensee ein. Da hat es mal ziemlich viel mediale Aufmerksamkeit erfahren und ziemlich viele Leute sind auch hingekommen, um sich das anzugucken und vielleicht Wellen zu finden. So Internet und Facebook hat das Ganze ein bisschen an Bedeutung gewonnen, ist aber auch wieder ein bisschen eingeschlafen mittlerweile, was auch allen ganz recht ist. Das ist einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit, glaube ich, gefällt, aber man möchte natürlich auch nicht zu viele Leute anlocken, die dann auch wahrscheinlich nur enttäuscht sind, weil es dann doch nicht so verlässlich funktioniert, wie man jetzt meinen könnte. Grundsätzlich funktionieren die Wellen dort natürlich hauptsächlich über lokalen Windswell, also ähnlich wie an der Ostsee und größtenteils auch an der Nordsee. Vielleicht ein ganz kleiner Exkurs für alle, die jetzt nicht so fit sind in Sachen Wellenbildung und was das Ganze bedeuten soll. Bei einem Windswell, fangen wir mal an mit dem Groundswell am Ozean. Die Bedingung, die wir uns alle als Surfer und Surferinnen besonders wünschen, ein starker Groundswell, sprich weit draußen auf dem Ozean tobt ein dickes Unwetter, ein dicker Hurricane haut da irgendwo in den Ozean rein, überträgt die ganze Windenergie aufs Wasser und das läuft so als extrem kabbeliges und wildes Chaos, fängt es an Richtung Küste zu laufen. Dann wird das Wetter aber besser, es läuft ein Hochdruckgebiet und diese ganzen Wellen, diese ganzen chaotischen, kurzwelligen Wellen ordnen sich zu größeren Wellen, die auch langsam etwas langwelliger werden und dann so diese schon oft benannten Sets bilden. Da spricht das ganze Chaos eint sich irgendwo in größeren Wellen, die geordnet ans Festland laufen und dort dann in diesen wunderschönen Sets mit langen Unterschieden und langen Abständen zwischen den Wellen an der Küste brechen, wo wir sie surfen dürfen. Das ist das Optimum, was man haben möchte. Windswell ist so, ja, ist schon immer so ein bisschen so der Kompromiss, ne? An der Ostsee oder so läuft es auch meistens darüber, dass an der Küste direkt starker Wind ist und da entsteht die Welle direkt am Strand und ist dann nicht so wuchtig und vor allen Dingen nicht so schön geordnet wie eine Groundswell-Welle, funktioniert aber auch öfter mal. Und gerade so bei Binnenseen, Binnenmeeren ist das, worauf man hoffen kann, wenn man da surfen möchte. So viel kurz einmal so zum Thema Wellenbildung für alle, die jetzt da nicht so drin sind. Wer da mehr drüber erfahren möchte, ich kann gerne kurz einen Artikel verlinken oder man findet generell, wenn man googelt, sehr viel Interessantes darüber. Ben sagt, wie gesagt, selber, er ist kein Local. Er fährt immer ein Stückchen zum See, deshalb ist er jetzt auch so nicht so oft da, auch beruflich und aus familiär bedingt ist er nicht immer so flexibel, dass er, wenn spontan irgendwo eine gute Vorhersage kommt, zum See fährt, sodass er nicht so super oft am See ist. Er sagt aber, dass er so auf jeden Fall so 5 bis 6 Mal pro Jahr da ist und dann fährt er auch wirklich nur los, wenn es verlässlich ist und gute Vorhersagen hat. Und da hat er regelmäßig dann auch echt gute Sessions, die von Hüfthof hoch bis kopfhoch teilweise sogar enden können. Konnte ich jetzt auch schon fast kaum glauben, dass es am Bodensee kopfhohe Wellen geben soll. Aber es kommt vor. Er sagt, er steckt jetzt auch nicht so tief in der Surfszene da drin am Bodensee. Da gibt es sicherlich andere, die mehr vernetzt sind. Er kennt aber durchaus natürlich einige, mit denen man dann auch mal ins Gespräch kommt. Und von denen haben manche schon erzählt, dass die dann halt auch wirklich bei fast allen Bedingungen losmachen und so auf 20 bis 30 Sessions im Jahr auf jeden Fall kommen. Was schon ziemlich beachtlich ist, finde ich, dafür, dass man da mitten im Inland in den Bergen sitzt. Kürzlich hat er mit denen mal gesprochen, da haben wir auch so ein bisschen über das leidige Pandemie-Thema gesprochen und die waren dann natürlich auch aus Gründen 2 Jahre lang wirklich nicht weg, nicht am Meer gewesen, keine richtigen Ozean-Sessions gehabt und kamen aber trotzdem sehr regelmäßig ins Wasser und hatten da ihre schönen Surf-Momente und sind ein bisschen im Thema drin geblieben vor allen Dingen. Gerade wenn man da direkt am See ist, dann ist es teils sehr spontan, dass so Gewitterstürme aufkommen. Die sind auch nicht lange vorher anzukündigen, sondern die entstehen einfach recht schnell. Wenn man es merkt, kann man los. Und der fegt dann einmal über den See, haut ordentlich Wellen zusammen und so ein bisschen Groundswell-mäßig bleiben diese Wellen dann auch, wenn der Gewittersturm durch ist, noch vorhanden, sodass man, wenn es ein bisschen windstiller ist, dann teilweise wirklich so 20 bis 30 Minuten echt ganz gute Bedingungen vorfindet. So, man sagt so Windstärke 7 oder mehr. Ab da kann man sagen, dass es wohl sicherlich wirklich schon recht gut wird. Die haben sich auch mal den Spaß gemacht, da die Jungs, und haben so ein bisschen geforscht und ausgerechnet, so die Bodenbeschaffenheiten sich angeguckt und dann so ein bisschen gelesen, wie Windswell entsteht, und haben ausgerechnet, dass so ab Windstärke 5 theoretisch was gehen müsste, dass man zumindest so Longboard-Wellen so im knapp kniehohen Bereich vielleicht vorfinden könnte. Und es gibt so wenige, zwei bis drei Spots, meinte der Ben, die auch durchaus schon mal funktionieren können, wenn es weniger ist. Also da kommen schon eine ganze Menge Surfbar-Gitarre zusammen auf jeden Fall, wenn man sich das so mal anguckt, was an Tiefdruckgebieten und Stürmen so durchhämmert da. Manchmal klingt der Wind dann halt wirklich ab, und ja, tatsächlich hat man so 10 bis 20 oder sogar mal 30-minütige Groundswell-Phasen, wo das Ganze noch nachklingt. Und Ben meinte, er hatte tatsächlich da schon mal so ein, zwei Sessions, wo er bei hüfthohen Wellen drin war. Und die Wellen waren wirklich so wunderschöne, gerade Lines in Sets, so richtig glassy Bedingungen, wie man sie so aus Indo oder so kennt. Also er hat dann tatsächlich auch schon mal an einem besonders hohen, guten Tag, hat er mal ein, zwei Leute gesehen, die da mit ihrem Shortboard durchgeschlitzt sind und richtige Manöver in den See gehämmert haben, dass sie ihm selber über Ohren und Augen vergangen sind, so ungefähr. Denn der generelle Bordauswahl ist wahrscheinlich klar, auch unabhängig von der Höhe sind die Wellen nicht so powerful wie am Meer, so dass man eher so ein Foamboard, ein Softtop, ein Malibu, vielleicht ein Mini-Malibu, ein kleineres oder so ein bisschen sowas Richtung größeren Fisch nehmen kann. Oder aber halt klassisch natürlich ein Longboard ist die beste Wahl vermutlich. Es sind wohl gar nicht mal so viele SUPer unterwegs am See. Die meisten greifen wohl tatsächlich eher zum Wellenreiter. Es gab auch mal so eine kleine Halbzeit, da sind viele mit dem SUP angereist, um da irgendwo was zu machen. Aber so, es ist schon, die Wellenreiter sind dann wirklich in der Oberhand, wenn es Wellen gibt. Was ich ja auch ganz, ganz cool finde. Denn die SUPer nehmen ja meistens dann immer noch die Wellen weg, weil die noch früher anpaddeln können. Von daher, ja, durchaus gut.
Auch immer noch sehr spontan irgendwo abzuschätzen, aber vielleicht ein klein wenig vorhersagbarer als die besagten Gewitterstürme.
Und mit noch mehr Potenzial sind dann die, wenn es einen richtig dicken Föhnsturm gibt, die richtig Power bringen. Föhnstürme sind ein interessantes Phänomen da in Alpen auch. In der Alpen-Südseite entsteht dann ein großes Tiefdruckgebiet. Das staut sich in Bergen auf, und in den Bergen oder vor den Bergen entlädt sich der ganze Regen, und es scheppert da einmal richtig alles runter. Und die ganze warme Luft, die geht dann aber über die Alpen rüber und entwickelt diesen Föhnwind. Der fließt tatsächlich dann so, diese warme Luft fließt durch das Rheintal. Das ist, kann man sich ein bisschen wirklich wie so eine Nord-Süd-Achse vorstellen, die durch die Alpen geht und am Bodensee rauskommt. Und das Ganze läuft dann wirklich wie in einer Düse, kommt dieser warme, warme Föhnwind und schießt so zwischen Bregenz und St. Gallen irgendwo durch und trifft dort auf den Bodensee. Am See hat man dann, haut der Wind ins Wasser, produziert die Wellen, und manchmal in besonders guten Bedingungen ist es wirklich richtig wie so eine Sturmblase, sagt Ben, dass man sehen kann oder fühlen kann, besser gesagt, dass der Wind tatsächlich dann auch in der Mitte des Sees abebbt und gar nicht so stark ans Ufer kommt, sodass man da tatsächlich nur die Wellen richtig abbekommt und die dann wirklich teilweise richtig, richtig hämmern und richtig Ozeanbedingungen einbieten. In zugegeben eher seltenen Fällen, aber das kommt durchaus vor. Und dann hat man dabei am besten noch bestes Wetter mit Sonne und wenig Wind und hat so eine richtig gemütliche, coole Session von halbe Stunde aufwärts manchmal. Vor ein paar Wochen hat er gesagt, da war gerade so ein ziemlich gutes Föhnereignis. Er hat da an seinem Lieblingsspot, so einem kleinen Naturspot, den er natürlich auch nicht verraten möchte, gesessen. Da hat er eine kleine Bucht ausfindig gemacht, die dann auch noch sehr, sehr windgeschützt ist. Und hat sich da hingestellt und hat gewartet, hat mit einem Fernglas so Richtung Osten geguckt und so, ja, so irgendwas bei 5 bis 8 Kilometer Entfernung hat er schon gesehen, okay, da sind schon Schaumkronen auf dem Wasser zu sehen. Und dann hat sich der ganze Wind so weiter gedreht, dass es dann irgendwann auch bei ihm ankam und er eine richtig schöne Session gefeiert hat und die Zeit versetzt dann irgendwo bei ihm ankam in einem schönen Spot, wo er sogar noch windgeschützt war. Also dieses sehr interessante Phänomen von lokalen Winden, die dann irgendwo sich auch ein bisschen verändern. Er sagt selber, er ist nicht so der Flusssurfer oder so stehende Wellen, geschweige denn künstliche Wellen, ist für ihn jetzt gar nichts, sagt er. Steht da das Naturereignis beim Surfen komplett im Vordergrund. Und es geht ihm auch so ein bisschen so um das Lesen des Wassers, des Ozeans oder in dem Fall natürlich des Sees und auch das Rauspaddeln und allem, was dazugehört. Halt sprich das Naturerlebnis, wie ich es ja schon von vielen meinen Gästen jetzt auch gehört habe. So hundertprozentig vergleichbar mit dem Meer, mit dem Ozean, sind die Wellen am Bodensee natürlich nicht. Er sagt es zum Beispiel, du wirst niemals so krasse Holddowns am Bodensee haben, dass die Welle so stark ist, dass sie dich doll unter Wasser drückt und du da irgendwo nicht mehr hochkommst oder sowas. Sehr wohl hat man aber sehr starke Strömungen oft und der Wind, der treibt ordentlich, sodass man durchaus bei starken großen Wellen sehr, sehr viel Arbeit vor sich hat. Zum einen, weil man viel abtreibt und irgendwo am Ort des Geschehens bleiben muss. Zum anderen auch, weil es nicht so, der Untergrund nicht unbedingt so ein Channel bietet, wie am Ozean oder am Meer oft. Der Channel, für alle, die es jetzt nicht wissen, ist so ein kleiner Teil, wo es etwas tiefer ist, zwischen den Sandbänken. Da läuft eine Strömung raus, die zieht Richtung Meer und da kann man als Surfer oder Surferin dann gemütlich rauspaddeln, oder mehr oder weniger gemütlich. Ist auch am Meer oft genug sehr viel Arbeit, um dann da hinzukommen, wo die Wellen brechen und wo man sie ansteuern kann. Am Bodensee ist es dann oft doch mal schwieriger rauszukommen überhaupt. Ähnlich wie am Meer ist es auf jeden Fall für Schwimmer oder Badegäste, die mit irgendwelchen Luftmatratzen oder sonst was im Wasser gehen. Gerade wenn so ein spontaner Gewittersturm kommt, dann sind die sich diesen Gefahren oft nicht bewusst und es treibt sie so richtig ab und zieht sie so richtig weg einmal. Aber als Surfer muss man da bestimmt auch schon mal irgendwann mal jemanden retten. Ben sagt, es ist so ein bisschen... ist der See manchmal wirklich wie so ein Mikroozean. Man kann da durchaus Phänomene beobachten, die man am Ozean hat. Man hat eher keine, aber wenige Sandbänke, diese verändern sich dann auch mal so von den Stürmen über das Jahr über, wie wir es so viel in Frankreich kennen. Da ist vielleicht in einem Jahr die Sandbank bombastisch in Senos oder in Mimizan oder wo auch immer. Und im nächsten Jahr ist die auf einmal nicht mehr da oder nicht mehr so gut und sie hat sich verlagert und bricht jetzt in Mouliettes oder in Carcans oder sonst wo besser. Hast du am Bodensee natürlich in diesem Umfang nicht. Und du hast doch hauptsächlich eher steinigen Untergrund, der sich nicht so stark verändert. Dafür hast du tatsächlich an manchen Orten so ein bisschen sowas wie einen Point Break, wenn du die richtige Bedingung hast. Wie am Meer ist die Welle stark vom Wasserstand abhängig, wobei es natürlich am Bodensee keine Gezeiten mit Ebbe und Flut gibt, beziehungsweise es gibt Ebbe und Flut und Gezeiten, das gibt es in jedem kleinen Gewässer irgendwo, aber es ist natürlich kaum merklich dort. Stattdessen eher die Jahreszeiten, die dann Schneeschmelze und Regenwasser in den See bringen und dadurch die Spots stark verändern. Im Frühjahr hast du natürlich eine riesige Wassermenge im See und dadurch funktionieren teilweise Spots dann mal etwas besser bei hohen Bedingungen, die sonst nicht laufen. Und viele Spots funktionieren halt gar nicht mehr, weil einfach zu hohes Wasser ist. Gerade bei Spots, wo der Untergrund sehr lange flach ist, funktioniert es bei hohem Wasser nicht mehr. Teilweise hat man Spots, wo es auch sehr lange flach reingeht und dann hat man gewisse Untiefen, die auf einmal sind. Und das sind gerade die Orte, wo dann wirklich teilweise so echt mal eine krasse Power powerhafte Welle entsteht, die bricht und wie so ein bisschen, so wie so ein Point Break manchmal dann vor sich hin pielt da. Besonders wertvoll ist natürlich, wenn man einen richtig schönen, geschützten, geschelterten Spot findet, dass man vor den Winden am Ufer ein bisschen geschützt ist. Und da ist es dann wirklich manchmal der Fall, dass man so richtig saubere Sets kriegt, wo sich auch so die kurzwelligen von den langwelligen Wellen trennen, beziehungsweise die so ein bisschen geschluckt werden und so richtig schöne Sets irgendwo in so eine Bucht reinrollen, die wenig vom Wind angetastet dann auch noch richtig ordentlich brechen und ordentlich Power haben und teilweise so wirklich Rides von, Ben sagte, so 15 Sekunden bis 20 Sekunden durchaus mal bieten können, wenn es denn wirklich so bei optimalen Bedingungen läuft. Grundsätzlich hat man eine sehr kurze Periode in den Wellen am Bodensee oder allgemein an Süßwasserseen, an kleineren Binnenseen, so 2 bis 3 Sekunden. Das ist natürlich schon immer harte Arbeit und richtige Timing ist da wichtig, dass man wirklich irgendwo an der richtigen Stelle sitzt und die dann richtig anpaddelt. Und wie gesagt, teilweise ist es wirklich so ein bisschen riffartig, dass du echt einen sauberen Point Break findest, wo du eine Welle surfen kannst. Ist natürlich der Traum eines jeden, das dann auch irgendwo zu finden. Wir haben uns im Gespräch geeinigt, dass ich nur so grobe Richtlinien nenne in meiner Folge hier, wann denn überhaupt das Surfen am Bodensee funktionieren könnte und auch so was so Spots sind, wo man hingehen kann. Zu den Windbedingungen kann man wohl generell sagen, dass der Wind auf jeden Fall eigentlich so von Alpen kommen sollte. Das sind so die besten, die brauchbarsten Winde, die da auf den Bodensee treffen. Sprich, es ist Südwestwind bis Nordwestwind. Also eigentlich, es geht auch in die andere Richtung auf jeden Fall, aber so von Alpen kommen ist am verlässlichsten. Und dann hat das Ostufer und das Nordostufer durchaus viele Orte, wo man gute Wellen findet, wenn man einfach mal ein bisschen sucht. Sehr, sehr selten funktioniert es mal in der Insel Mainau, sagt er. Das ist also, ja, darauf kann man wohl gar nicht hoffen. Er sagt, das ist so ein Phänomen, das alle 10 Jahre mal auftaucht, dass bei der Insel Mainau ein Spot ist und wenn da die Bedingungen genau stimmen, ich kann es euch jetzt auch nicht sagen, welche Bedingungen das sein müssen. Auf jeden Fall ist das dann wohl ein gigantischer Spot, wo eine kopfhohe Welle mit 15 bis 20 Sekunden Rides entstehen kann, alles machen kannst, was du als Surfer oder Surferin denn eigentlich überhaupt in der Lage zu bist. Selten mal im Winter funktioniert es auch mal am Strand von Konstanz oder von Bregenz. Generell ist sonst als der eine bekannte Spot, der auch medial schon jetzt bekannt ist und öfter mal erwähnt wurde, ist der Steg in dem kleinen Ort Nonnenhof. Da gehen dann auch die meisten hin, weil man da irgendwo ja weiß, dass es zumindest irgendwo funktioniert. Gibt's auch sehr in der Facebook-Gruppe gibt's auch sehr viele interessante Gespräche schon über diesen Spot, gute Bilder einmal und da war wirklich Gespräche. Zum Beispiel habe ich mal einen Thread aufgefasst, wo jemand vorgeschlagen hat, ob man nicht da vor Ort, das ist so ein bisschen städtischer, sage ich mal, oder der kleine Ort geht bis ans Ufer, da sind Straßenlaternen, es ist ein bisschen hell im Winter, so dass man einen Moment länger surfen kann. Und es hat tatsächlich jemand vorgeschlagen, ob man nicht irgendwie die Elektrizität, die da schon vorhanden ist, nutzen sollte, um Flutlichtmasten zu installieren. Und oder nicht Masten, sondern ein Flutlicht mobil dahin bringt, sodass man den Spot beleuchten kann bei entsprechenden Bedingungen und dann auch abends oder nachts noch irgendwie die Möglichkeit hat, einen anständigen Wintersturm zu surfen. Ben konnte mir auch nicht sagen, ob da irgendwie mehr draus entstanden ist oder ob das noch irgendwo ein Thema ist. Falls der Urheber das hier hört und da was zu sagen will, freue ich mich über eine Nachricht. fand ich auf jeden Fall super freaky und super cool, die Ideen. Zeigt wirklich, wie aktiv und wie lebendig die Surfszene da am Bodensee teilweise wirklich ist. grundsätzlich kann man sagen, wer dort sein Glück versuchen möchte, kann gerne zum Steg Nonnenhorn fahren. Das ist dann auch der Ort, der also am ehesten etwas crowded wird, wenn es gute Bedingungen hat. Dann heißt das aber auch so im Moment, dass es vielleicht 8 bis 10 Personen im Wasser sind und die Stimmung ist dann trotzdem super, weil alle irgendwo das gleiche Anliegen haben und da Es gibt am Bodensee kein Localism in dem Hinsinn, würde ich jetzt mal behaupten. Generell wollte man aber sagen, wer wirklich Bock drauf hat, kann da echt mal so richtig auf einen kleinen Search-Trip gehen. Nehmt euch ein Momentchen Zeit und fahrt den See ab, die einzelnen Buchten und guckt einfach mal selber, wo man vielleicht was findet. Und dann freut man sich still und heimlich über einen Spot, wo man ganz alleine bei guten Bedingungen surfen kann. Das hat man auch nicht mehr so oft, so irgendwo in den großen Surfländern, ob es nun Frankreich, Spanien und etc., Portugal und so ist, ist alles katalogisiert und irgendwo überall kommen die Leute hin, die die Bedingungen vorhergesehen haben. Und ja, das ist doch schön, wenn man mal so einen romantischen Surftrip am Bodensee machen kann. Am Nonnenhorn hat man auch durchaus sonst öfter mal Zuschauer. Wenn echt gute Bedingungen sind und das Wetter auch noch schön sonnig ist, dann kommen Spaziergänger, stellen sich da auf den Steg und gucken zu, machen Fotos. Als ich jetzt kurz da war, um ganz schnell kurz mal zu checken, ob da tatsächlich in diesem Mythos tatsächlich was dran ist, dass da Wellen brechen, war auch gerade jemand, der da seine Kamera aufgebaut hat und wohl erwartet hat, dass er da ein paar gute Bilder machen kann. Ja, habe ich nicht leider. Ich habe ihn jetzt auch nicht mehr angesprochen. Ich hatte leider keine Zeit, aber sah auf jeden Fall, wie gesagt, vielversprechend schon aus. Der Ben sagt selber, also jetzt versprecht euch nicht zu viel von dem Ganzen. Er würde jetzt niemanden empfehlen, bei irgendeiner Windvorhersage eine längere Anreise zum Bodensee in Kauf zu nehmen, um dann da surfen zu gehen. Dafür ist es dann vielleicht doch zu unverlässlich und vor allen Dingen zu unverlässlich, dass es wirklich gute Bedingungen sind. Wenn man allerdings, so wie mein Surfer-Dude in der Einleitung sagt, ich hätte einfach mal richtig Bock mal wieder auf Berge, auf Klettern, auf Wandern, vielleicht auf Snowboarden im Winter oder auf Mountainbiking, ähnliches, dann ist das Allgäu auf jeden Fall eine super Adresse. Die ganze Gegend, ich war auch vor Jahren mit meiner Familie da und wir haben da war mein Sohn noch ganz klein und wir haben kleine Kurzwanderungen unternommen und es ist eine super schöne Gegend, in der man einfach unheimlich viel machen kann. Und so in einer Stunde Umkreis um den Bodensee findet man einfach mega viel Aktivität, die man im Bereich Outdoor-Sport und Ähnlichem machen kann. Ja, und wer weiß, wenn man 1 bis 2 Wochen da ist im Winter, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sturm kommt, ist jetzt auch nicht so niedrig. Und ich würde auf jeden Fall vorschlagen, packt ein Wetsuit und Booties, Haube und Gloves ein und hofft drauf, dass vielleicht die Bedingungen stimmen. Wenn sich das rausstellt, kann man auf jeden Fall die Facebook-Gruppe Wellenreiten Bodensee nutzen, um da mal nachzufragen und sich vielleicht ein paar Tipps zu holen. Kommen wir gleich nochmal kurz zu. Wir haben auch kurz ein bisschen über Surfszene am Bodensee nochmal gesprochen. Ben sagt ja selber, er steckt da jetzt nicht so tief drin, aber es gibt durchaus viele Leute, die da gut vernetzt sind. In der Nähe von Wasserburg gibt es zum Beispiel einen Windsurf-SUP-Verleih, die auch ziemlich aktiv sind, was den Wellenreitenbereich wohl angeht. Und wenn man da mal nett fragt, könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch die Gelegenheit gibt, vielleicht einen Wellenreiter auszuleihen. Wie gesagt, ansonsten einfach mal in der Gruppe fragen, ob da nicht jemand ein Brett über hat, der selber ins Wasser gehen will und dem man sich anschließen kann. Der kann dann vielleicht sogar den Search-Trip etwas vereinfachen und einen guten Spot zeigen, wer weiß. Hängt immer von den Leuten an und wie nett man fragt natürlich. Grundsätzlich kommt man wohl zu dem Punkt, wie es bei allen Gruppen ist. Bevor man einfach irgendwie in der Gruppe irgendwas fragt, sollte man vielleicht erstmal suchen. Es gibt sehr viele Informationen schon, die man einfach mal durchscrollen oder die Suchfunktion nutzen. Da findet man schon Fragen auf die meisten Antworten. Und wenn nicht, ja, bitte haut da nicht einfach irgend so ein wo muss ich hin? Brettfrage rein, wie man es leider heutzutage auf Facebook ganz oft sieht. Es ist wirklich nervig. Eine nette Frage oder vielleicht sogar eine direkte Mail an jemanden, der man meint, der Auskunft geben könnte. Dann sind die meisten, glaube ich, sehr hilfsbereit und auch offen, vielleicht sogar mal irgendwie einen Spot zu teilen oder sowas, wenn man dann jemanden begleitet. Kommerzielle Beiträge sind unerwünscht, kann man an dieser Stelle vielleicht auch einmal erwähnen. Und ja, generell finde ich, es ist einfach super nett, dieser Gruppe zu folgen. Also es sind laut Ben viele in der Gruppe drin, die auch gar nicht aus der Region kommen, sondern die das Thema einfach spannend finden und vielleicht die Ambitionen haben, ab und zu mal dahin zu kommen und das dann mal zu probieren, so wie ich halt auch. Es ist super interessant. Also wer das Thema spannend findet, folgt der Gruppe einfach mal und lest ab und zu mal rein, was da so an interessanten Sachen bei rüberkommen. Es gibt zum Beispiel interessante Diskussionen so über die Bedingungen am See, über die Bodenbeschaffenheiten, so ein bisschen die Physik dahinter, wie die Wellen brechen da und also allerhand Threads, die wirklich lesenswert sind, wie ich finde. Für Leute, die da vor Ort sind, kann man wohl wirklich auf jeden Fall zusammenfassen, dass Bodenseesurfen ein optimales Inlandsurfer-Thema ist. Man findet regelmäßig ganz gute Wellen, in denen man viel Spaß hat und gute Sessions feiert, auch gerade wenn man vielleicht längere Zeit nicht ans Meer kommt. Und selbst wenn es nur so die kleinen Pillepalle-Wellen sind, wo man wenigstens mal ein bisschen mit dem Longboard eine Welle abrutschen kann und so ein bisschen Spaß hat, dann ist das ja schon mal auch eine mega gute Motivation, einfach mal Paddeltraining zu machen, finde ich, ne? Ich denke, die meisten von euch werden mir recht geben, Paddeltraining auf irgendeinem See ist ja dann irgendwo doch schon eine zähe Angelegenheit. Und es macht den allerwenigsten Spaß. Den allerwenigsten Menschen macht es wirklich Spaß, einfach nur Paddeltraining zu machen. Es ist immer noch besser als Schwimmen, weil man wenigstens ein Brett dabei hat. Aber so der Spaßfaktor hält sich dann ja doch irgendwo in Grenzen. Und ich finde, die Motivation und der Spaß steigt auf jeden Fall extrem dadurch, dass man echt immer mal wieder so ein paar kleine Wellen hat, die man mal wenigstens mal abrutschen kann und bei Glück, mit etwas Glück bei den richtigen Bedingungen sogar mal was Besseres. Man bleibt auf jeden Fall, bleiben Bodenseesurfer perfekt im Training. Wir sind gut im Paddeln geschult. Und Ben sagt, man bereitet sich vor allen Dingen bei solchen eben erwähnten Bedingungen auf kleine und schlechte Bedingungen im Surfurlaub vor. Mal Hand aufs Herz, wie oft war man schon in Frankreich oder sonst irgendwo und hat echt schlechte Bedingungen vorgefunden, kleine Wellen, dachte sich, oh Mist. Und dann ist man auch noch ungeübt darin und dann wird das Ganze noch schlimmer, weil du kaum eine Welle vernünftig kriegst. Als Bodenseesurfer ist man darauf vorbereitet. Ben sagt, man ist auf jeden Fall, man trainiert das Auge. Man ist wirklich so in Sachen Positionierung, in Sachen Timing, in so kleinen kurzwelligen Wellen und mit Wellensets mit kurzer Periode ist man echt mehr auf der Hut und ist da stärker am Puls der Zeit, wie wann man starten muss und wo man hin muss. Generell, ja, ne, man trainiert das Paddeln, man kommt halt relativ schwer raus bei hohen Bedingungen, was echt bestimmt auch so das Duckdiven und solche Sachen tatsächlich schult. Coole Sache auf jeden Fall, um in dem Thema drin zu bleiben. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zur Temperatur. Es kommt dir sicherlich nicht überraschend, dass es im Winter kalt ist. So bis 6 Grad, sagt Ben, wird das Wasser kalt, sodass man da auf jeden Fall schon echt einen dicken Wetsuit und Haube und Booties und Gloves braucht, um bequem ins Wasser zu gehen. Der ein oder andere Hartgesottene brauchen das vielleicht auch nicht. Ich würde wohl sagen, dass man so mindestens einen 4-3er Wetsuit braucht, wenn nicht dicker ist. So, schon ein klassisches Cold Water Surfing auf jeden Fall. Im Sommer sind natürlich die Wellen wesentlich geringer und die Wellenwahrscheinlichkeit geringer und auch nicht so groß. Wenn man aber da ist und tatsächlich Bedingungen findet, dann kann sich der See auch mal so auf 25 Grad aufgeheizt haben und dann kann man vielleicht mal eine kleine Boardshort-Session auch feiern da, was ja, selbst wenn die Wellen dann klein sind, auch schön ist. Das Thema Seesurfen an sich ist natürlich nicht nur am Bodensee, sondern auch anderswo irgendwo ein Thema. Ben hat mich vor allen Dingen auf den Genfer See hingewiesen in der Schweiz, der recht lebendig in der Sache ist. Ich werde da auch ein paar Infos in den Shownotes zu verlinken, wer mal reingucken möchte. Auf Instagram werde ich auch ein paar Bilder teilen und genauso erst recht zu dem Thema Süßwassersee in den USA. Da gibt es nämlich den Lake Tahoe, den die meisten wahrscheinlich kennen als große Snowboard-Destination mitten in der Sierra Nevada. Ben sagt, ich soll mal dem Snowboarder Jeremy Jones folgen. Der ist sehr aktiv, auch was das Wellenreiten angeht. Und ich habe da mal ein bisschen gegoogelt und kam vor allen Dingen auf einen geilen Film vom Surfers Magazine. die da einen Film gedreht hat zum Titel Weird Waves, glaube ich, haben sie es genannt. Und da haben sie den Lake Tahoe drin. Und alter Schwede, das ist wirklich beachtlich, was da teilweise für Wellen brechen. Da denkst du wirklich, du bist am Ozean und nicht am See. Werde ich verlinken. Spannendes Thema, was so für Bedingungen an Seen herrschen können. Kumpels von Ben waren auch waren letztens in Skandinavien und in Norwegen irgendwo. Da zeigt sich wirklich so, Seesurfer halten immer die Augen offen. Die waren nämlich auch irgendwann bei schlechtem Wetter mal im Inland und haben irgendeinen See gefunden, wo tatsächlich dann auch Wellen brachen und haben mitten in Norwegen einfach mal irgendwie ein paar Wellen auf einem kleinen See im Inland gesurft, obwohl sie eigentlich ihre Boards für die sie fürs Meer dabei hatten. Mediale Aufmerksamkeit hat der Bodensee auch schon einige Male erfahren. Werde ich auch mal gucken, was ich dazu verlinken kann. Es gab mal eine Doppelseite im Surfers Magazine auf jeden Fall, Printversion allerdings noch, glaube ich, sagte der Ben. Er meinte, er wurde da auch so ein bisschen mit involviert und hat seitdem ein kostenfreies Surfers Magazine-Abo, was natürlich ein schöner Benefit für ihn war. Prime Magazine hat mal was gebracht, Surfers Online hat mal was gebracht, Schweizer Tageszeitung und andere kleinere Blätter vielleicht auch noch. Ich guck mal, ob ich was finde, dann werde ich es verlinken. Ansonsten kann man sich auch zu dem Thema gut mal auf bildermäßig auf den Lake Tahoe konzentrieren. Außerdem am Bodensee noch ein Thema in Sachen Wellenreiten. Das bringt gleich so einen kleinen Ausblick auf die Episode der nächsten Woche, allerhöchstwahrscheinlich, sofern ich den Termin so hinkriege, wie ich ihn vorhabe. Schiffs- bzw. Fährwellen. Und zwar werde ich nächste Woche mit dem Surfshop in Warnemünde bei Rostock sprechen. Da ist nämlich schon eine alteingesessene Institution der Wellenreitkurs an der Ostsee, wo man die Wellen einer Fähre, die von Dänemark nach Rostock fährt, surfen kann. Ich war da vor vielen Jahren mal mit meinem Bruder mal zu einem Wochenendausflug und haben da auch ein paar kleine Wellen gerutscht. War durchaus ganz lustig. Ben sagt, er war auch schon mal da, hat sich mal angeguckt, eigentlich zufällig, weil er da arbeitsmäßig unterwegs war. Ist, was Fährwellen angeht, ein anderes Kaliber als am Bodensee. Aber am Bodensee findet man sowas auch. Da gibt es eine Fährverbindung von einem Katamaran, der von Friedrichshafen nach Konstanz fährt. Und bei richtiger Windstille und richtigem Wasserstand wirft diese kleine Katamaranfähre auf jeden Fall schöne kleine Longboardwellen, die man surfen kann. Er sagt, er hat es schon öfter mal in der Vergangenheit wahrgenommen und seine Kinder auch an diesem Spot mal schon mal so ein bisschen angefangen, ans Wellenreiten ranzuführen. Also die ersten Wellen, die seine Kinder gesehen und sogar mal irgendwie ein bisschen liegend gesurft haben, waren diese Surfwellen der Katamaranfähre von Friedrichshafen nach Konstanz. Das Schiff pest da einmal lang und wirft meistens so ein Set. Das sind dann so circa 7 Wellen, von denen die mittleren schon durchaus ganz gut sind, die eine gute Kniehöhe erreichen können. Und da kann man schon durchaus auch mal ein bisschen Spaß haben. Er sagte, es gab auch mal vor einigen Jahren gab es mal eine kurze Testphase, wo eine andere Fährverbindung getestet wurde, ob die entsprechend angenommen wurde. Und das war wohl wirklich ein sehr spannendes Phänomen, wie sich so eine Welle ändern kann, wenn ein kleiner Parameter auch nur geändert wird. Das war nämlich eine zusätzliche Fahrt, die dann irgendwo ein Stückchen weiter gefahren ist und der ganz bisschen andere Route genommen haben. Und der Winkel hat sich einfach stark geändert, den das Schiff gefahren ist von der Strecke zum Strand, zum Ufer. Und plötzlich war diese Welle, die brach, nicht mehr so ein kleines, kniehohes Longboard-Wellchen, sondern auf einmal war die hüfthoch. Und die lief tatsächlich ziemlich lange, sodass er meinte, man hatte da wirklich richtig lange, richtig schöne Rides bei echt bombastisch guten Wellen. Bombastisch gut, ja, für die Verhältnisse natürlich in Relation gesehen. Leider ist diese Testphase beendet worden, weil sie sich wahrscheinlich kommerziell nicht für die Industrie, die Schifffahrtindustrie gelohnt hat, sondern nur für die Surfer. Und die Welle gab es nur 2-3 Wochen und ist wieder verschwunden. Generell hängt aber so ein bisschen auch von den Schiffen halt ab, wie sie beladen sind und sowas. Und Ben sagt, er checkt immer mal regelmäßig oder unregelmäßig eher die Fährverbindungslisten und kennt so seine Lieblingsschiffe. Er weiß, wenn die fährt, dann lohnt es sich mal hinzugucken. Werden wir nächste Woche ein bisschen genauer uns angucken, das Thema. Denn ich glaube, da ist Warnemünde dann tatsächlich etwas aussagekräftiger. Ich würde sagen, das ist so, die heutige Folge ist so der Start in eine erstmal sehr kleine neue Rubrik, die ich sowas nennen würde wie unerwartete und merkwürdige Wellen mitten im Inland. Vielleicht habt ihr ja sonst auch noch Ideen kennt noch andere Wellen solcher Art, die man in diesem Kontext erwähnen könnte. Würde mich freuen, wenn jemand da irgendwo was weiß, was erzählen möchte oder mir einfach nur einen Tipp geben möchte, freue ich mich über eine kleine Information von euch. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes mit allem, was so ist, ob nun meine Webseite, meine E-Mail-Adresse, Instagram oder auch meine Facebook-Gruppe Inlandsurfer. Über jegliches Thema, das ihr interessant findet, speziell für dieses Weird Waves-Thema, würde ich mich sehr freuen. Falls ihr wunschlos glücklich seid mit dem, was ich so von mir gebe hier, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Wer noch nicht hat, abonniert mich doch gerne auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Und auf Apple Podcasts würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn mir der ein oder andere mal eine Rezension, eine positive dalässt. Kann man immer mal gebrauchen, würde mir sicherlich weiterhelfen irgendwo. Ja, zu guter Letzt habe ich natürlich auch mit Ben noch mal kurz ein bisschen wieder über Musik gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, ob er Lust hätte, auch wenn er mehr oder weniger anonym bleibt, meine Spotify-Liste etwas auszuschmücken. Und er meinte, oh ja, du, es gibt so viele Sachen. Musik ist mir selber auch so wichtig. Ich kann da jetzt nicht unbedingt so einen Titel nennen. Aber ich gebe dir mal einen Ideenansatz. Und die Ideen fand ich beide gut. Da habe ich gesagt, da suche ich mir was raus, Ben, und nehme das in die Liste mit auf. Die Energie- und Powerliste, da hatte er mir einen Psychobilly-Song, eine Version von Ghost Riders in the Sky, einen alten Klassiker, geschickt. In der Version, die er mir auf YouTube geschickt hat, habe ich es nicht gefunden. Deshalb habe ich einfach mal wieder den guten alten Dick Dale, Gott hab ihn selig, rausgeholt. Und die Ghost Riders in the Sky Version von Dick Dale ist ab heute anhörbar in der Spotify Playlist Lineup on Fire Energieliste. Und dann hatten wir natürlich auch noch die Chillout-Liste angesprochen. Ben hatte mir die Band Freedom Fry mit dem Song Rio Grande vorgeschlagen. Den haben wir aber schon drin. Ich weiß gar nicht mehr, wer ihn reingewotet hatte. Aber auf jeden Fall ist schon drin. Deshalb habe ich jetzt einfach mal gesagt, ich nehme mal einen Song, der sich für mich ähnlich anhört, den ich auch sehr zu schätzen gelernt habe. Ursprünglich mal bei der Outdoor-Film-Tour war das mal ein Titelsong, und da habe ich die total lieben gelernt, nämlich Buffalo Springfield mit, wie heißt das Lied noch gleich? Moment, For What It's Worth. Cooler Song, viel Spaß damit euch allen, und ich wünsche euch wieder eine schöne Woche bis nächste Woche in Warnemünde, allerhöchstwahrscheinlich. Macht's gut!
Yeah, Leute, Grüße aus dem Allgäu. Der Berg ruft, sag ich euch, oder was, ey? Oder doch der See? Wir warten's mal ab, doch. Ich erwarte hier jetzt erstmal in Sachen Surf gar nichts, ne? Egal, was jetzt da erzählt wurde, das klingt für mich immer noch ein bisschen mystisch irgendwie. Aber ich bin gespannt und lass mich mal überraschen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Bis dahin bin ich hier in Bergen unterwegs und zische jetzt gerade erstmal ein schönes Bierchen auf irgendeiner netten Alm hier. Also, Prost, Leute, habt eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschö!
Ich hänge noch mal ein ganz kleines PS jetzt hinten dran für alle, die diese Folge ein wenig später hören als frühmorgens am Montag. Und zwar hat Ben die Folge mich schon durchgehört und hat mich noch auf ein, zwei Fehler hingewiesen, die ich wohl was falsch verstanden habe.
Ich hatte die Insel Mainau kurz erwähnt, dass dort, wo, wenn überhaupt alle 10 Jahre mal einmal ein Wellenphänomen auftritt, das besonders gut ist. Das stimmt so nicht. Er meinte, wir haben sich nur sehr stark mit den Untergründen im Bodensee beschäftigt und irgendwo sind sie zu dem Punkt gekommen, dass es dort an diesem Punkt eigentlich mega vielversprechend aussieht und eigentlich was gehen müsste, aber tatsächlich hat er noch nie gesehen, dass da wirklich eine Welle ankam. Also irgendwelche Faktoren verhindern das wahrscheinlich dann doch, dass dort tatsächlich was geht. Außerdem hatte ich dann mal einmal erwähnt, dass es teilweise zu wirklich so richtig langen 15-Sekunden-Rides kommt, wenn man wirklich beste Bedingungen hat. Das trifft schon zu, allerdings betrifft das tatsächlich eher die Fährwelle, die Schiffswelle, die bricht. Bei den normalen Windswell-Wellen sind die Rides dann doch etwas kürzer, was ja auch ja nicht überraschend ist, denn da sorgt der Wind ja schon alleine dafür, dass die Wellen schnell wieder zu Weißwasser gewaschen wird. Und vielleicht noch einmal zu den tatsächlich perfekten Bedingungen, die man ansatzweise perfekten Bedingungen, die man bei heftigen Gewitterstürmen oder Föhnstürmen bekommt. Die sind tatsächlich immer recht schwer vorhersagbar. So will ich noch einmal darauf hinweisen hier, dass da nicht ein falscher Eindruck entsteht. So am verlässlichsten vorhersagbar sind tatsächlich die klassischen Tiefdruckgebiete von Südwest und Nordwest. Und wenn die irgendwo auf der Karte entstehen, dann kann man sagen, dass da Windswell-Dinger entstehen, mit denen man arbeiten kann. Das nochmal hinterhergeschoben. Und danke, Ben, für die Korrektur. Und jetzt Schluss mit dem Gedudel hier. Bis dann. Tschö.